Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Episode No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi, servus. Hallo Leute, nach einer etwas längeren arbeitsbedingten Schaffenspause sind wir jetzt im Spätsommer, beziehungsweise wenn ich aus dem Fenster gucke, Frühherbst, wieder mit einer neuen Episode für euch am Start. Alles klar bei dir, Tobi?
Ja, alles klar. Gerade Urlaub gehabt und jetzt wieder mit voller Energie am Start und auf dem Weg, das Schicksal mit dir und unseren Zuhörern zu besprechen. Um genauer zu sein, das Rad des Schicksals. Es ist höchste Zeit, dass wir über den neuen Indiana Jones reden. Wir haben uns absichtlich ein bisschen Zeit gelassen, damit ihr alle den in Ruhe im Kino gucken konntet und dadurch auch das potenzielle Spoiler-Ratio ein bisschen zu drücken. Hier an der Stelle auch die kleine Spoiler-Warnung. Wer den Film noch nicht gesehen hat, by now, kann jetzt in dieser Episode von uns gespoilt werden. Ihr wurdet gewarnt.
Also wir werden schon auf alle Aspekte des Films eingehen, sowie auch auf das Ende auf jeden Fall eingehen. Also wer sagt, er will den Film doch mal gucken, ohne von unserer schlechten Meinung vorbelastet zu sein oder von unserer positiven Meinung gehypt zu sein, der sollte jetzt sprichwörtlich seinen Hut nehmen und den Podcast vielleicht nochmal verlassen. Alle anderen, denke
Peitsche
ich...
Peitsche nicht vergessen.
Bitte?
Peitsche nicht vergessen.
Peitsche nicht vergessen, ja, das ist ganz wichtig. Gerade heutzutage sollte man immer eine Peitsche einstecken haben, es hilft.
Wie man ja auch im Film gesehen hat, dass es sehr hilfreich ist. Ne?
Aspekten. Genau, wie der Tobi ja schon gesagt hat, unser Thema soll heute das große Indiana-Jones-Finale sein. Ist es eigentlich das Finale? Haben die gesagt, es ist das Finale? Ich denke schon, oder?
Ja, das müssten wir vielleicht so gegen Ende unseres Podcasts heute klären, weil da gibt es ja noch so eine Szene zum Schluss, auf die wir dann auch nochmal eingehen müssen.
Ja. Aber haben die von vornherein gesagt, ist jetzt der Abschluss?
Ich weiß also, gar nicht. Ich meine, dass ich irgendwo in einem Interview gelesen habe, dass der Harrison Ford das schon so für sich, also sozusagen, dass er jetzt nicht in Nostalgie und Trauer zergeht, sondern für ihn ist das halt irgendwie ein Job. Die Schauspielerei, das macht ihm alles Spaß, aber er hängt da nicht so sehr an einzelnen Sachen dran, hat er gesagt.
Diese seelenlose Geldhure Harrison Ford. Der sich gepackt hat, bei allen großen Franchises reinzuschleifen und immer Heldentote etc. sterben muss, damit man den endlich mal da rauskriegt, diese Geldsau, diese Elende.
Also ich sag mal, ich hätte jetzt nach so einer jahrzehntelangen Geschichte mit so einem tollen, spannenden Charakter auch gedacht, dass er vielleicht ein bisschen mehr dran hängt. Im Interview hat er mir, also war ja kein Video-Interview, sondern nur ein schriftliches. Und da wirkte er mir so ein bisschen nüchtern, aber das ist wohl generell seine Grundhaltung, was seine Schauspielerei betrifft. Es ist ein Job, also nicht, dass der jetzt so, ist nur ein Job, sondern das interessiert ihn alles, das macht ihm wahnsinnig viel Spaß und begeistert ihn sein Leben lang, aber er kann einfacher vielleicht als andere mit so einer Rolle dann auch mal abschließen. Und genau.
Ist auch mehr als richtig, ne? Man sieht es ja oft genug bei irgendwelchen Fußballern, die sich heute das Trikot auf dem Emblem küssen. Das Emblem auf dem Trikot küssen, das Wappen und morgen zum anderen Verein wechseln.
Ja, genau.
Er sagt es wenigstens.
Ehrlich. Was wir für euch haben, ich bin so ein bisschen erkältet, also wenn ich mich hier und da mal räusper, bitte ich das zu verzeihen.
Ja, ist ja im Herbst auch gewöhnlich, halt, dass man sich mal was anfängt. Jetzt im Ende Juli Herbst, der eingesetzt hat die Woche.
Leider Regen, Tag und Nacht. Was den Film angeht, wir haben uns überlegt, wir wollen den, was uns aufgefallen ist bei dem Film, unser Review sozusagen. Wir gehen den Film einfach von Anfang bis Ende so ein bisschen durch und sagen dazu, was wir da über die einzelnen Abschnitte denken, damit ihr uns auch gut folgen könnt. Und genau, und damit wir nicht so kreuz und quer hin und her springen, weil es gibt schon eine ganze Menge zu besprechen, viele Dinge, die uns aufgefallen sind, über die wir reden wollen, aber wir dachten am besten ist das, wenn wir da so ein bisschen chronologisch durch den Film sozusagen durchgehen. Und ich würde sagen, fangen wir auch gleich mit dem Besten an. Eins wollte ich nur vorher sagen, für mich war der Film, unabhängig davon, welche Qualität er als Film jetzt selbst hat, was ganz Besonderes, weil ich mit meinem Papa zum ersten Mal in einem Indiana Jones Film gemeinsam im Kino war. Das war für mich was unglaublich Besonderes und Tolles. Ich habe mich da wie bescheuert drauf gefreut. Und es war einfach, was mir emotional einen riesen Spaß gemacht hat, war im Kino zu sitzen. Dann kommen die verschiedenen Szenen, Verfolgungsjagden und so. Und dann einfach zu ihm rüber zu gucken und er guckt zu mir rüber und wir lachen zusammen. Und einfach diesen Indiana Jones mit meinem Vater zu genießen, war für mich ein großes Ding. Riesenspaß hat es mir gemacht und ihm auch. Wir haben das am Astor in Frankfurt gesehen, waren zu dem Zeitpunkt nicht viele Leute da. Ich glaube, wir hatten das Kino mit 8 Leuten für uns. Bomben-Sound, Bombenbild, sowieso ein ganz tolles Kino. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir den Film sehr genießen konnten. Ja. Also das war, bevor wir jetzt auf den Film selbst kommen, wollte ich noch vorwegnehmen.
Da lustige Parallele. Ich war ja mit meiner Frau in dem Film, auch in der Astor Filmlounge in Frankfurt. Und wir waren, glaube ich, auch 10 Leute in Summe. Wir waren bis 5 Minuten vor dem Film, haben wir noch alleine drin gesessen. In der Samstagmittagvorstellung.
War schon interessant. Da hast du dieses riesen, wunderschöne Kino im Prinzip für dich, wo es ja von den Stühlen her sowieso fast schon Wohnzimmeratmosphäre hat, ne? Wenn du da wenn du die Beine, kannst du da, müssen wir für euch vielleicht, wenn ihr es nicht kennt, noch dazu sagen, man hat da an der Hälfte der Stühle im Kino so fest installierte Fußlehnen, wo du einfach deine Beine hochlegen kannst, deine Füße, und auf den etwas teureren Plätzen hinten, da sind die Stühle elektronisch, da kann man die also hoch und runter fahren auch, und das ist, gerade wenn man einen längeren Film guckt, durchaus sehr bequem, wenn man sich da quasi so richtig zurücklehnen kann.
Gerade für so alte Typen wie uns, ne?
Das sind für so Old Nerds, ja, genau. Also, okay. Die brauchen das.
Hat schon ein bisschen nach Altenheim angehört gerade. Neben kann man noch ein bisschen Uno spielen und damit anstatt Popcorn wird dann noch ein bisschen Porridge mit mildem Obst.
Genau.
Mit magenfreundlichem Obst gereicht, wenn man möchte.
Du hast ja auch zwei Armlehnen für dich, also so sehr, sehr bequem da. Und dazwischen ist eigentlich für den Champagner oder für den Sekt oder so ein Kübel fest im Sitz eingelassen, wo man die Flasche reinstellen kann. Dient natürlich da auch so, wenn man sein Gebiss zwischenzeitlich mal ablegen möchte. Ne?
Oder in unserem Fall dann nochmal das eine oder andere Aperolier mit dazwischen tragen kann.
Genau.
Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich im Kino Aperol getrunken habe. Es war... hat es ein Stück weit besser gemacht, würde ich mal sagen. Aber gut,
warum wir
generell mal eine ganze Folge dem Thema Indiana Jones, die auch widmen wollen ist, und ich denke mal, wir haben ja schon in anderen Episoden immer mal darüber gesprochen, Indiana Jones ist natürlich für uns beide, gerade die ersten drei Teile, ist natürlich auch so verbunden mit unserer Jugend, oder wie bei den meisten halt, ne? Das waren so die Top-Abenteuerfilme in der Jugend, die man hoch und runter geguckt hat, die einen gewissen eigenen Charme immer mitgebracht haben und die, denke ich, bei den meisten Cineasten einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Oder auch Nicht-Cineasten. Also es sind schon Filme, die gerade zu ihrer Zeit ein sehr, sehr großes Publikum angezogen haben und auch immer noch sehr viel Spaß machen, wenn man so heute guckt, so Evergreens in der Filmgeschichte auf jeden Fall sind, ne?
Sind ganz besondere Filme. Ich finde auch, dass sie gut gealtert sind. Ich mag insbesondere diesen Humor, der da aus den 80ern kommt, den man in den Filmen sieht. Die Art und Weise, wie da die Witze gemacht werden, gefallen mir gut. Der Schmiss, den der Indiana Jones selbst natürlich hat, sowieso. Und wie du schon sagst, es sind ganz besondere Abenteuerfilme mit coolen Ideen. Und es sind ja unzählige bekannte Zitate aus den Filmen, die bis heute locker überlebt haben, drin, ne? Ja. Nur der bußfertige Mann und Jehova schreibt sich und so weiter. Und diese ganzen Geschichten, das sind so Sachen, die leben ewig weiter und über die muss man heute noch schmunzeln. Also als ob die nie alt werden würden. Für mich unglaublich krasse Abenteuerfilme, die mich bis heute noch begeistern. Das muss man über so viele Jahrzehnte ja auch erstmal schaffen.
Deshalb hatte ich mich auch sehr gefreut, dass er nach dem wirklich sehr verkorksten vierten Teil, über den hatten wir ja auch schon mal kurz berichtet in der anderen Episode, gesagt haben, sie machen noch einen fünften, um so, ich will es mal sagen, versöhnlichen Abschluss irgendwo zu bringen, weil halt auch die Resonanz des vierten Teils wirklich generell eine große Katastrophe war und der auch als Flop seinerzeit gehandelt wurde. Ja. Und sie dann gesagt haben, wir machen mit dem fünften Teil, versuchen wir nochmal, da die Stränge in die Hand zu nehmen und nochmal einen versöhnlichen Abschluss irgendwo hinzukriegen. Ich denke mal, beim vierten Teil war ja auch die Idee, mit Shia LaBeouf einen neuen Indie zu implementieren da irgendwo.
Fackelübergabe.
Ja 0,0 geklappt hat. Vielleicht auch zu der Zeit ging es ja auch Shia LaBeouf nicht wirklich gut, ne? Muss man auch sagen. Und der ist ja auch jetzt auch im fünften Teil, kommen wir später nochmal dazu, auch relativ unsanft entfernt worden aus der ganzen Lore. Ja,
es ist, also man muss sagen, der vierte Teil ist ja so ein bisschen wie diese angeblichen Star Wars Prequels, die es ja angeblich geben soll. Irgendwie so ein bisschen, nee. Der vierte ist also eigentlich auch ein bisschen zu verschmähen, zumindest zu vernachlässigen. Und ich glaube, das sehen auch so ziemlich alle so. Der konnte einfach nicht begeistern, nicht an die alten Filme ranreichen. Der konnte einfach nichts.
Hat aber auch dazu geführt, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir war, unsere Erwartungshaltung war äußerst gering vor dem fünften Teil. Also ich hatte eine sehr, sehr niedrige Erwartungsgrenze und hatte mir eigentlich gedacht, alles, was heute jetzt kommt, in den nächsten fast 3 Stunden, muss man ja auch sagen, wie lange der Film geht, bin ich mal gespannt, ob er mich kriegen kann. Ist auch mit Abstand der längste Indiana Jones Film, ne?
Ja, und wo du es gerade sagst, ich bin, also wie man reingegangen ist, ich bin recht optimistisch reingegangen, so mit dem Gefühl, auch der wird schon ganz gut werden, aber natürlich nicht mit dem Gedanken, boah, der wird jetzt genauso gut wie 1, 2 oder 3. Durchaus gedämpft durch den vorherigen vierten Teil, so ein bisschen mit der Hoffnung, bitte lass es sie besser gemacht haben. Bitte lass sie was Gutes abgeliefert haben. Und ob sie das getan haben, werden wir jetzt mal im Weiteren analysieren. Da hast du schon den ersten Punkt eben angerissen mit der Zeit. 2 Stunden 34 Minuten ist ganz schön lang. Ich finde, er ist zu lang. Man hätte an einigen Stellen sparen können und das Ganze durchaus kürzen können und sollen. Es hätte dem Film gut getan. Er wirkt insgesamt einfach zu, oder ist zu lang insgesamt.
Ja, man sieht es auch. Ich hatte dann mal im Vergleich nochmal jetzt im Nachgang ein paar von den Älteren geguckt, gerade den dritten Teil. Der hat, glaube ich, knapp 100 Minuten. Und das merkst du überhaupt nicht. Und bei dem mit seinen 2,5 Stunden, das merkt man schon. Aber lass uns doch einfach mal vorne rein starten.
Genau.
Und die von mir beurteilte beste Teil des Films, die erste halbe Stunde des Films. Kurze Grundprämisse. Harrison Ford, also Indiana Jones, ist wieder, denke mal, 1944 oder so soll er spielen, ist kurz vor Kriegsende, in Deutschland unterwegs, im Kampf gegen die Nazis halt, ne, wie schon oft gesehen, und ist quasi durch De-Aging als junger Mann in einem Nazi-Setting wieder unterwegs. Wie fandest du das, Tobi?
Ich fand es ziemlich stark. Ich finde, für mich war der Anfang des Films, also gerade diese erste halbe Stunde, eigentlich ja doch das Beste am ganzen Film. Nicht, dass das alles andere, was danach kommt, schlecht wäre, nur das war einfach für mich das Beste. Es war genauso Indiana Jones, wie man es haben will, mit den Gags, auf die man wartet oder die man erwartet, mit der Action, die man sehen will. Und mich hat es einfach direkt abgeholt. Ich hatte direkt Spaß, als es losging. Und es war genau das, was ich irgendwie sehen wollte. Also insbesondere so Kleinigkeiten fand ich cool, wie als er da sich von so einem Nazi die Uniform schnappt und dann sich sozusagen inkognito durch diesen Zug bewegt, spielt in so einem fahrenden Zug und da in die Küche kommt oder in die, wie sagt man, ins Bordrestaurant, wenn du so willst, ne? Und weil er ja gesucht wird, sich da auch kurz hinsetzen muss, um sich zu verstecken, und er kann die Sprache halt nicht, er weiß nicht mal, welchen Rang seine Uniform hat, die er anhat, also als die Leute zum Beispiel plötzlich vor ihm salutieren, das sind all die Momente, die mich zum Lachen gebracht haben oder zum Schmunzeln gebracht haben. Und so bin ich Indiana Jones.
Ja. Von der Action her, also wenn man wirklich nur nah rangeht und die Action-Szenen sieht und was da passiert, klar, dieses De-Aging-Thema, man sieht hier und da, das ist wirklich gut gemacht, aber man merkt es und es reißt einen auch öfter mal aus der Immersion so ein bisschen raus.
Ja.
Gerade am Anfang, das ist ja in so einer Burg, dann auf diesen Zug, das sieht schon in der Nahaufnahme alles cool aus und es fühlt sich wirklich nach Indiana Jones an. Wenn man mal rundherum sich das betrachtet, wenn man mal so weitwinkel quasi auf den Zug,
ne?
Die Leinwand geguckt hat, da hat man dann wieder gesehen, okay, das De-Aging hat wohl einen Haufen Geld gekostet und das rundherum machen wir mal mehr so PS3-Qualität. Also das hat mich schon böse rausgerissen hier und da, wie das rundherum optisch ausgesehen hat und welche schlechten CGI-Effekte da verwendet wurden. Es war schon, aber was du auch gesagt hast, die erste halbe Stunde, Humor, Action,
Stringenz,
die da drin war, top.
Zu dieser, sag ich mal, CGI-Verjüngung. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich finde sie okay, muss man erst mal sagen. Ich finde sie in Ordnung, aber ich weiß ja, was bei Computerspielen heute schon möglich ist an realistischer Darstellung, Sprichwort zum Beispiel, Stichwort meine ich, Unreal Engine 5 und so. Und weil es schon so viel krasse Technologie gibt und da ja auch so viel Budget vorhanden war und so viele Leute daran gearbeitet haben, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber es hat mich beim Gucken jetzt nicht gestört. Es war
in Ordnung. Das war okay.
Ja, also es wäre mehr
möglich sagen. Also gewesen,
aber
hat mich nicht weggeflasht, dass jetzt, wie du auch gesagt hast, das ist mega. Ja. Aber ich denke mal, auch wenn du jetzt, es wird schwierig, aber wenn du jemanden im Kino hättest, der das gar nicht raffen, also dem du nicht vorher gesagt hättest, hier, das ist jetzt gedreht worden, sondern wenn du jemanden gesagt hättest, hier, das haben die aus Footage von vor 20 Jahren genommen, weiß ich nicht, ob das jeder gemerkt hätte, wenn man da wirklich drauf achtet hat, ne?
Ja, ich denke, dann hätten die Leute vielleicht so gesagt, irgendwas mit dem seinem Gesicht komisch.
Ja, oder so. Läuft so komisch. Ist der vom Auto angefahren worden zwischendrin? Also man sieht es halt aber an seinen Bewegungsabläufen, machen wir uns nicht vor, der Mann ist halt 80 halt, ne?
Ja, das ist klar.
Beziehungsweise in dem Film ist er eher 70 oder 69.
Ja.
Dann später halt, ne? Also in seiner alten Version.
Ich finde aber, also es schadet dem Film aber nicht. Es macht nicht irgendwas kaputt. Nein. Oder
also gerade die erste halbe Stunde.
Genau. Kein Problem. Und da kann man jetzt, also die Action und so, alles wunderbar, runde Sache, macht sehr viel Spaß. Das Schöne ist, dass es auch so vom Pacing her gut funktioniert. Also wie die Action aneinandergereiht ist, hat mir insbesondere Spaß gemacht. Keine langatmigen Zwischenmomente, sondern Gag-Action, Gag-Gag-Action und genauso, wie man das möchte und Spaß damit haben kann. Aber dann kommt von diesem geilen Start so ein bisschen ein Cut, den ich ziemlich scheiße fand. Ich sag's einfach, wie es ist. Nämlich das erste Mal, wenn man dann den Indie nicht mehr in CGI-Verjüngung sieht, sondern in seinem tatsächlichen Alter, hängt er in Unterhose total runtergekommen bei sich zu Hause, verkatert auf der Couch. Und das ist halt überhaupt nicht geil. Ja, man zerschmettert so nicht so ein Idol.
Und in New York ist so eine abgerissene Bude und regt sich über die lauten Nachbarn auf.
Genau, und wie so ein alter Idiot, der, sorry, aber ich meine, weißt du, wie so ein total penibler
Also du meinst so wie ich in 30 Jahren sein werde. So unter der Hose, Bier trinkend auf der Couch und an die Wand kloppen, weil die Nachbarn so laut sind.
Ja, es ist halt
Bruder von der Komavi, hier gibt's gar Wald,
ihr junge Leute, seid mal ruhig und so, ihr dürft keinen Spaß haben. Und
wenn du so eine Trof haust.
Das Schlimme ist vor allem, weißt du hast ja ein Bild von Indiana Jones, das hast du irgendwie 30 Jahre mit dir mitgeschleppt, das ist eine Ikone. Und die so abstürzen zu lassen, so unwürdig und würdelos, das macht einfach keinen Sinn. Und warum macht es für mich inhaltlich auch keinen Sinn? Der Indy, der ist ja schon immer so ein Getriebener gewesen, so ein Engagierter, so ein Energiegeladener, einer, der Ziele hat, der Mysterien aufdecken will, der interessiert ist, der spannungsgeladen ist. Warum sollte der nach so vielen Abenteuern und so vielen unglaublichen Erlebnissen denn so enden? Also warum kann der nicht ein interessierter, intellektueller, alter Mann sein mit einem Hang zum Abenteuer, der eher ein bisschen nachtrauert, dass er vielleicht sein Körper das nicht alles mehr mitmacht, aber der sich nicht so gehen lässt? Das hat für mich keinen Sinn ergeben.
Es war für mich auch, wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so würdelos, was hier gerade passiert. Weil gerade, wenn man sich jetzt nochmal vom vierten Teil das Ende vor Augen ruft, da war er in der Kirche, hat geheiratet, Shia LaBeouf dabei, jetzt als Sohn dann, ne? Ja. Und es war eigentlich so ein bisschen Happy End, die ganze Sache. Und es war würdelos. Also, der Film war nicht gut, aber das Ende war okay, sag ich jetzt mal. So, dann machen sie einen Schnitt. Indiana Jones und seine Frau haben sich auseinandergelebt, weil Shia LaBeouf, also der Sohn, im Vietnamkrieg getötet wurde.
Ja.
Was mit einem Satz erwähnt wird, genauso wie ich es eben gemacht habe. Tot. Der ist im Krieg. Warum ist er im Krieg? Weil er dir gefallen wollte? Nein, weil er mir nicht gefallen wollte. Zack. Ist diese komplette Persona aus der Lore rausgeschlichen. Fand ich auch schon.
Und
klar, Shia LaBeouf ist streitbar.
Es wird aber so
mittlerweile vieles nach. Der hat halt auch schwere Zeit gehabt und so, um Gottes Willen. Aber auch für
diesen Film. Aber da wird so ein, wenn ich da mal kurz einhaken darf, nur ganz kurz, da wird nämlich, weil du es gerade angesprochen hast, so ein Schuldverhältnis eingebaut. Also du bist ja schuld daran, dass der irgendwie ein bisschen dahin gegangen ist und so. Also so ein bisschen der Indiana Jones wird da irgendwie belastet mit dem Tod des Sohns, der Grund dafür ist, dass alles in seinem Familienleben scheitert, mit seiner Frau auch, weil sie ihm irgendwie ja nicht vergeben kann, dass. Und das fand ich so ein bisschen, vor allem, es wird ja nicht weiter drauf eingegangen. Wie du schon sagst, in einem Satz wird's abgehakt. Muss ich dann so eine Büchse aufmachen, wenn ich dann, ne, kann ich das nicht, kann der nicht zum Beispiel auf Auslandssemester für 2 Jahre sein?
Keine Ahnung, der kann ja von mir aus im Krieg gestorben sein, aber um den da rauszukriegen. Aber man muss ja nicht, wie du sagst, dieses Schuldthema. Und es hat mich auch sofort so hart an Star Wars getriggert. Han Solo, Leia, der böse Sohn, ne?
Ja.
Und Leia gibt Han Solo die Schuld, dass er ihn...
Verkorkst es.
Dass der Sohn so geworden ist. Und das ist für mich nicht 1:1, kam jetzt nicht so viel Jedi-Ritter und so drin vor und kann das werden und so, aber es hat für mich schon so dieses... Es hat die gleiche Prämisse übernommen auf einmal. So, warum müssen die denn jetzt auch verstritten sein? Und er sitzt da, wie du gesagt hast, in der schieße er feine Seiteneingriff in der Hose da.
Ja.
Das war schon so der erste Punkt, wo ich wirklich nach der tollen Eröffnungsszene, wo du eine Eröffnungshalbe Stunde, wo der Böse schon eingeführt wird, auch sehr
auch
streitbar.
Mats Mikkelsen wunderbar, finde ich wunderbar.
Ja, aber ja, als Schauspieler wunderbar, was da passiert ist.
Der kann halt gut Bösewichte.
Ja. Und dann wird so ein harter Cut gemacht. Du bist in New York, der Zeit 1964 oder was, eine Mondlandung war gerade. Du siehst draußen diese Parade mehr oder weniger, die auch mehrfach angetriggert wird, diese Mondlandungsgeschichte, aber auch einfach nur als reine Kulisse.
Das ist reine Kulisse.
Sandbox rundherum irgendwo da ist, ne? Was ich auch
so. Ich meine, was man sozusagen da rausziehen könnte, was der Film so für mich nicht gemacht hat, aber wenn man jetzt so Aufbruch zum Mond, Mondlandung und sowas zeigt, dann kann man ja sehr gut sozusagen die alte Zeit mit der Moderne nebeneinander stellen. Und man kann irgendwie sagen, so der Indiana Jones da drin, der ja eher zur alten Zeit gehört, sieht um sich rum, die ganze Welt hat sich gewandelt, ist modern geworden, an ihm vorbeigelaufen, er ist noch in seiner alten Welt
verortet. Im Film vorher haben
sie aber das machen sie nicht.
Einen außerirdischen Raumschiff da gehabt.
Ja.
Sollte der jetzt geschockt sein von der Mondlandung?
Ja, das nicht. Nee, du, ich meine so, man hätte ja ein bisschen damit spielen können. So der alte Indiana Jones in der neuen, aber das haben sie versäumt zu nutzen, sondern nur, wie du sagst, es ist Kulisse, die dann die Kulisse für eine der ersten beiden Verfolgungsjagden bietet.
Ja, aber das auch da, ab da geht es ja dann so ein bisschen los. Man sieht Indiana Jones ist an einem kleineren College wohl angestellt. Und ab da kommen dann auch so die Bösewichte hier, Mads Mikkelsen und seine Truppe von Vollidioten. Alles Nazis, ne, muss man auch mehr dazu sagen. Auch
alles
Kiek, voll war schon rum, aber die geht weiter auf jeden Fall.
Ja.
Fand auch wieder diese Nazi-Thematik. Okay, sie haben es in drei Filmen gemacht. Oder es ist jetzt
passt,
das dritte?
Passt dazu.
Passt halt zu der Zeit. Gibt halt auch nicht mehr so viele andere große Länder, die mehr als Schurken starten, wie es in Top Gun Maverick genannt wurde, hinstellen kann. Also von da aus, okay, ist es halt wieder Nazis. Passt
ja. Nicht.
Mads Mikkelsen ist ja auch auf so Rollen festgelegt, passt auch.
Passt auch, ja.
Was da für mich schon mal als allererstes Set gepasst hat, bin jetzt kein Arzt oder sowas, aber man sieht halt am Anfang in der ersten halben Stunde Mads Mikkelsen und er kämpfen auf einem Zug obendrauf, der mit, keine Ahnung, 100 km/h
fährt er und
durch die Gegend fährt.
Das reicht auf jeden Fall.
Ja, und mit einem Flak beschossen wird und was weiß ich, Riesentrubel drumherum.
Ja.
Und Mads Mikkelsen wird bei voller Fahrt von einem Schild mitten im Gesicht getroffen und vom Zug runtergehauen.
Ja, also es ist auf dem Zugdach, da findet so ein Fight statt und dann kriegt er da richtig volle Kanone das Ding auf die Nase
gebrezelt. Bei Speed zum Beispiel mit Keanu Reeves sind sie mit einer S-Bahn gefahren, die mit Sicherheit nicht so schnell fährt wie ein Zug. Und er hat den Anthony Hopkins nur nach oben gedrückt und das Schild hat ihm den Kopf abgerissen. Wer sich erinnern will. Als kleine Parallele zu Zug-Déjà-Fights. Machen wir eine eigene Kategorie. Beim neuen Mission Impossible könnte man den dann auch gleich mit da reinnehmen. Gibt's auch Zugdach-Fights.
Ja.
Immer gern gesehen.
Definitiv.
Aber Mads Mikkelsen ist dann wirklich so ein Sturkopf gewesen. So hat der Kopf halt, dass ihm das halt einfach nichts ausgemacht hat. Also man sieht ihn dann quasi auch 30 Jahre später.
Genau.
Hat eine kleine Narbe unter dem Auge. Und jeder, also ich habe mich sofort gefragt, hä?
Ja. Ist es dem sein Klon, ja, irgendwie?
Ja, irgendwo, ne? Was ist da passiert? Also man denkt, er ist tot. Und es hat auch so ausgezählt, als wäre er tot. Und es wird auch zwischendrin nicht erklärt, dass sie ihn irgendwie mit Nazi-Heilkräften wieder zusammengeflickt haben oder dass er aus dem Heiligen Gral getrunken hat oder sonst irgendwas.
Da muss ich auch gerade dran denken.
Es wird überhaupt nichts erklärt. Das war auch schon so ein Punkt, wo ich sage, hä? Und man sieht es ihm auch nicht an. Also wenn jetzt so die eine Gesichte hier Two-Face-mäßig oder mit so einer Stahlplatte gewesen wäre, so James-Bond-Bösewicht-mäßig oder so. Okay, aber es kleine Narbe, das war's. Und da denke ich auch, okay, es sind Indiana Jones, es ist nicht alles hundertprozentig anzunehmen.
Ja, na klar, aber so übertrieben. Man hätte ja Folgendes machen können, man hätte ja so viele andere Arten haben
einfach können, nur vom Zug runterfallen können.
Vom Zug einfach runterfallen. Oder er bleibt einfach im Zug zurück und in die flieht. Irgendwie kommt er noch ein bisschen mit bei dieser Motorradjagd nach dem Zug und da fällt er irgendwie runter. Aber nee, man muss irgendwie so einen Abgang wählen, der dann nicht erklärt werden kann, richtig wieder zurückkommt. Also ja, nicht gut gelungen an der Stelle.
Ja, dann kommen so die ersten neuen Sidekicks, nenne ich es mal. Oder der erste neue Sidekick.
Genau.
Die Helena Shaw, also die Schauspielerin heißt Waller-Bridge, Phoebe Waller-Bridge.
Genau.
Bekannt aus Fleabag.
Die führen sie neu ein und.
Ja, das ist ja jetzt auch die Patentochter von ihm, da, von Indy. Wusste man
vorher.
Ersten vier Filme hat das auch keiner erwähnt. Toby Jones kommt ja in der ersten halben Stunde noch als Basil Shaw vor, als sein bester Kumpel, der auch in den ersten vier Filmen nie erwähnt wird.
Ja,
ist aber sein bester Kollege eigentlich.
Und schwierig finde ich auch die Helena, also die Phoebe, sie funktioniert halt so in der ersten Hälfte vom Film irgendwie gar nicht für mich.
Null.
Weil was sie halt machen ist, sie stellen, also erstmal, die ist auch in diesem ganzen ich suche den Schatz Business drin. Allerdings ist sie nur an Geld interessiert, so Mythen oder Hintergründe, das Magische, Mystische daran, das interessiert sie alles halt überhaupt nicht. Sie will halt Kohle machen irgendwie. Und es soll irgendwie so ein Kontrast zum Indiana Jones da so ein bisschen am Anfang hergestellt werden, der aber überhaupt nicht gut rüberkommt, der auch nicht gut funktioniert und der es schwierig macht, sie auch dann so ein bisschen sympathisch zu finden. Und sie harmonieren auch die beiden Charaktere nicht so wirklich gut miteinander.
Bis zum Ende vom Film überhaupt nicht.
Genau, also ich finde, es wird in der zweiten Hälfte vom Film dann ein bisschen besser. Was machen sie? Also zum Beispiel, sie zeigen, haben so Szenen drin, wo sie viel reden darf und ihr Wissen auspacken darf. Also wo sie zum Beispiel zeigt, dass sie halt auch so wie ein Dr. Jones jede Menge Sachen weiß und sich richtig gut auskennt, auch in der Tiefe und alte schwierige Sprachen sprechen kann. Also eigentlich so ein bisschen vom Wissen her und vom Sprachstand en par ist mit dem Indy selber. Und dann fragte ich mich irgendwie so, okay, soll die jetzt da die Fackel übernehmen, weil die halt alles weiß, was er weiß und das genauso gut kann, nur halt jünger ist, und ist das jetzt so gemeint oder auch nicht? Auf jeden Fall rückt dann ihre Geldgier ein bisschen in der zweiten Hälfte so in den Hintergrund und die arbeiten zusammen und dann geht's. Aber das
jetzt dauert. Haben wir uns auch so ein bisschen chronologisch überschlagen. Man muss ja vielleicht mal kurz erklären, wenn es jetzt einer nicht gesehen hat. Die treffen da in New York quasi in diesem College zusammen, weil die auf der Suche sind nach der einen Hälfte von, wie spricht man das richtig aus? Dieses Ding vom Archimedes. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Der Kompass, der.
Ja. Es gab ein Fachwort für Schatzfinder auf der Zunge. Jetzt fällt mir das nicht mehr an. Das ist schon mal alt.
Ich will im
Hintergrund. Auf der Couch sitzt.
Ja, genau.
Genau. Also Archimedes hatte das vor über 2000 Jahren geteilt. Ein Teil hat der Indy mit dem Basil Shaw zusammen aus diesem Zug geholt, was aber eigentlich gar nicht das Target war, das da rauszuholen. Und das ist wohl ein Teil von so einer Gerätschaft vom Archimedes, mit der man den Lauf der Zeit ändern kann. Ja. Und überraschenderweise haben natürlich die alten Nazis da Bock drauf.
Genau.
Die wollen das in ihre Finger bringen quasi. Dann hat man irgendwo noch die CIA da rumhüpfen. Die auch
schon am absolut, Rande auch mal,
absolut sinnlos sind, muss ich sagen. Und das trifft sich da am Anfang alles in New York. Das heißt, man hat hier Mads Mikkelsen und seine Nazi-Dulli-Truppe, hat dann irgendwo ein CIA-Team mit der Agent Mason und Harrison Ford, dann die Helena, die alle versuchen, an dieses Ding ranzukommen.
Genau.
Das einfach da in diesem abgehalfterten College in so einer Schublade liegt halt, ne?
Genau.
Wo ich mir auch schon da gedacht
habe. Also die hatten doch irgendwie gesagt, dass der, die hatten es da so ein bisschen versteckt, ne?
Ja, wo ich mir aber auch gedacht habe, wenn das doch so ultra gefährlich ist, das Ding, warum habt ihr das nicht irgendwo...
Antikythera.
Ja, Antikythera.
Jetzt hat es klack gemacht. Antikythera, ja.
Warum sie den Teil, also es sind ja zwei Teile, warum sie den Teil nicht einfach irgendwo entweder sicher untergebracht hätten, die Bundeslade, Karton und weg damit.
Genau.
Oder zerstört haben. Das ist mir da habe ich mir da schon gedacht, wenn man so erklärt bekommt, gerade was der Mads Mikkelsen, dann der Jürgen Voller, das ist auch einen tollen deutschen Namen genommen, Jürgen Voller.
Super, ja.
Nicht anders würde irgendwo bei einer großen Firma an der Werkzeugausgabe arbeiten, Jürgen Voller.
Okay. Voller mein Name, genau.
Der da hinterher ist und dann die halt auch da schon die halbe Belegschaft da abknallen in diesem College, um da dran zu kommen, wo ich mir gedacht habe, der macht es halt einfach kaputt.
Ja, so ungefähr. Und ich meine, die gehen da ja auch total über Leichen und alles, ne? Aber man könnte es ja einfach kaputt machen. Klar, ich meine, dass das damals halt aufgehoben hat und nicht zerstört hat, da ist natürlich der Forscher in ihm hat es nicht.
Gut, er hat ja noch gedacht, die Jürgen Voller hätte voll eins in die Schnauze bekommen.
Genau, ich meine, es könnte. Das stimmt, es könnten ja auch andere kommen, die da hinterherjagen, ja. Aber nach einer gewissen Zeit und so hat er das ja auch gar nicht mehr erwartet und da war halt eben der Forscher in ihm zu stark, um sowas dann einfach zu zerstören, sowas Altes und Spannendes kann man ja auch, also das macht ja wenigstens noch Sinn, dass er das nicht zerstört hat, weil er halt interessiert daran ist, aus Forschungsgründen. Ne? Und
aber lange Rede, kurzer Sinn, die Helena Shaw bekommt das Ding dann in die Finger und haut damit ab dann halt. Ne? Und wie der Tobi eben ja schon gesagt hat, sie ist ja, anfangs versteht man es nicht so, aber sie ist ja eher Archäologin mit Profitgier. Und dann sieht man, wie es ist, wo war es, in Marrakesch oder was, versuchen zu verkaufen.
Marokko.
Glaube ich, ja. Ist Marrakesch nicht in Marokko? Egal. Kleiner Erdkunde-Exkurs. und auch da sind wieder so viele Sachen, wo ich sage, Mann, oh Mann, oh Mann. Also die nimmt dann dieses Ding, wo halb Alt-Nazi-Deutschland hinterher ist, die CIA, die hinterher ist. Warum, weiß man gar nicht. Was die CIA da für einen Plan damit hat, weiß man nicht. Und die sind auch nur so 40, 50 Minuten investiert und dann stirbt die und dann ist auch, weiß man es auch nicht mehr. Ne? Ja. Also auch da dieser CIA-Story-Arc, der da aufgemacht wird, ist mir nicht aufgegangen, was das sollte.
Nö, das ist, also gibt sozusagen dem Voller irgendwie Ressourcen, ne? So eine Kooperation, die dann ihm halt Leute bringt, die Dinge irgendwie für ihn tun und so weiter, aber irgendwie geht das Ganze nicht auf.
Achso, man muss natürlich auch sagen, der Voller ist nämlich ein schlauer Deutscher, der hat nämlich auch nebenbei noch der NASA geholfen, diese Mondrakete zu bauen.
Genau,
so richtig. So ist auch dieser Zusammenschluss zu dieser Mondgeschichte.
So kam's. Ja, und dann
das hat er halt gesagt, ich mach das für euch. Hört sich überhaupt nicht konstruiert an, oder?
Nee, gar nicht. So eine Hand wäscht die andere sehr genau abgestimmt.
Also auch da muss ich sagen, wie das wieder alles zusammengepasst hat.
Ja.
Das ist halt wieder so überkonstruiert.
Wo ich dann sage, oh Mann. Finde ich eigentlich nicht so schlimm für einen Indiana-Jones-Film. Wenn es so konstruiert ist, ist schon okay. Aber da war das irgendwie mit der ganzen CIA-Nummer, ich weiß nicht, ich fand es halt so ein bisschen unnötig.
Ja. Das wären schon die ersten 30 Minuten, die man hätte rausstreichen können, auf jeden Fall.
Ja, man hätte es ja auch so machen können, dass man sagt, okay, es gibt halt eben noch Sympathisanten mit den Nazis und der Voller hat halt eben, weil er so ein alter Nazi war, bei denen einen tollen hohen Stand, ne, wird verehrt, schart dann halt Leute um sich und mit denen geht er dann auf die Jagd. Und man hätte also die CIA da rauslassen können. Warum die jetzt rein musste, ich weiß es nicht.
Weiß ja keine. Gut, ist ja auch relativ
schnell
abgehakt dann mit denen.
So
ja, dann geht das Thema dann so in Marokko weiter, wo, jetzt kommt das allerbeste, fand ich, der Sidekick vom Sidekick eingeführt wird.
Ja, das ist eine eigenartige Geschichte. Das war auch so ein Warum-Moment. Wenn man jetzt mal zurück überlegt, ja unser Short One, also Short Round, unser alter Shorty. Sidekick, genau, Shorty, Short Round, Ke Huy Quan, der Schauspieler, die gibt's ja auch noch. Man hätte den ja in irgendeiner Form als in der älteren Version jetzt angemessen zum Schauspieler auch zurückbringen können. Hätte da nochmal eine schöne Verbindung herstellen können.
Letztes Jahr, ne?
Ja, und weißt du, wie schön wäre es gewesen zu sehen, dass der nochmal zurückkommt, auch ein bisschen älter ist und die so. Und dann, weißt du, ich stelle mir einfach diesen Moment im Kopf vor. Die treffen aufeinander, beide sind älter und dann sagt er so, Shorty, und guckt ihn so an. Du siehst einen erwachsenen Mann vor dir stehen. Das ist doch eine schöne Szene,
die zu Indiana Jones passt.
Da
wäre ich auch dabei gewesen. Weil diese ganze Geschichte um diese Helena und ihren Shorty, da ist jetzt ein neuer Shorty dabei, der heißt jetzt nicht Shorty, die haben sich das ganz Verrücktes überlegt, der heißt jetzt Teddy.
Ja.
Ist der Sidekick quasi von der Helena.
Helena, ja. Die kriegt ihren eigenen.
Ja, kriegt ihren eigenen. Der im Endeffekt Shorty 2.0 wäre ja eine Weiterentwicklung. Der Shorty 0.4 ist, weil Shorty halt viel, viel besser ist als er.
Auf jeden Fall.
Und immer nur eingesetzt wird, um irgendwelche Situationen aufzulösen und zu retten.
Ja, genau.
Also der ganz, ist halt so, ganz weird irgendwie.
Der ist so ein Instrument und interessant ist natürlich auch, dass sie so ihren eigenen Sidekick hat. Erinnert mich wieder so ein bisschen an dieses Fackel übergeben oder Staffelstab übergeben, ne? Weil sie hätte dann ja auch ihren eigenen, so nur das Wissen hat sie parallel zu Indiana Jones, sie hat ihren eigenen Sidekick, sie kann alleine funktionieren, mit dem zusammen Abenteuer erleben. Man, wie gesagt, der Film sagt nicht eindeutig, das soll so sein, ja, wir deuten das nicht zu stark an, aber man fragt sich in diesen Szenen oder in diesen Momenten halt schon, ist es jetzt so gemeint oder ist es nicht so gemeint?
Auch da die Besetzung, die Frau Waller-Bridge, genauso wie ihr Sidekick, charismatisch wie Apfelsinenkiste beide halt, ne?
Ja, es hat, also ich finde, die geht schon, also an für sich. Ist die schon okay? Ich will sie jetzt
nicht in Fleabag oder keine Ahnung wo, ja, aber als sehen. Nachfolger von Indiana Jones, nein.
Also ich würde ihr tatsächlich, es gibt bessere Picks, auf jeden Fall. Ich kann mir da, ich glaube, mit anderen Schauspielern könnte es da besser passen, die besser in diese Rolle passen. Aber ich wäre schon bereit, ihr insgesamt eine Chance zu geben, sich zu entwickeln und das gut zu machen über die Zeit. Aber es gibt bestimmt andere Schauspieler, die setzt du da hin und die funktionieren sofort, als Schauspielerin in dem Fall. Mhm. Und da war sie jetzt vielleicht nicht die beste Wahl.
Überhaupt nicht. Also ich fand sie
nicht schlimm, aber auch nicht gut.
Nee. Und sie hat auch viel, das muss man sagen, viel die Rolle jetzt. Also ich will ja nichts über die Schauspielerin sagen, ne? Die spielt ja auch nur ihre Rolle. Aber diese Helena, die hat halt viel zu dieser Demütigung vom Indiana Jones beigetragen. Zu dieser Herabsetzung, ja. Abwürdigung, immer wieder zu sagen, du bist ein alter Mann, du kannst das nicht mehr, ach, du bist doch zu alt, du weißt das doch nicht mehr. Und ihn immer so abgewürdigt hat und so runtergespielt hat, das fand ich so anstrengend und so nervend. Ja. Und das ist auch wieder dieses Thema, wo ich sage, muss man diese Indiana Jones-Rolle so dekonstruieren?
Ja, sie haben halt irgendwie überlegt, wie müssen wir mit dem, wenn er alt ist, umgehen? Also welche Eigenschaften muss der haben? Was muss der so von sich zeigen, damit das ein glaubhafter alter Indiana Jones ist? Sie haben es halt nicht geschafft, den in cool alt zu machen, so wie wir das gerne gehabt hätten. Aber
im Endeffekt, er ist ja, bis auf diese Unterhosennummer, ist er ja eigentlich ganz cool. Was dann auch
passiert,
die Aktionen, die er hat, die sind schon gut. Aber das Umfeld diskreditiert also, ihn.
Es was gut funktioniert, ist irgendwie früher, wo er dann, als er zum Beispiel gerade in der Bibliothek, in der Universität noch ist, ne, und dann kommen ja auch die Schergen da und wollen die Antiquitäre von ihm. Und normal wäre da wie wild durch die Gegend gesprungen und so, aber er ist halt nicht so schnell, er kommt ja zu schnell hinterher, die Tür ist zu, die Helena flieht und dann, ich meine, es ist natürlich auch schon fraglich, ob der einfach so noch die Kraft hat, um so ein Regal umzuwerfen. Das macht er nämlich, um seine Widersacher aufzuhalten. Aber das ist da haben sie sich ein bisschen Gedanken gemacht. Was könnte der tun, um denen was entgegenzusetzen? Weil so harte Faustgefechte kriegt der natürlich gegen so einen jungen, muskulösen Typen nicht hin. Die kann er nicht gewinnen. Das glaubt uns keiner.
Vor allem also gegen müssen den 2,20 Meter großen, muskulösen Typen halt, ne?
Ja, gegen diesen Riesen sowieso nicht. Und dann zu sagen, okay, er wirft mal hier ein Regal um oder sowas, das kann man dann noch abnehmen. Ja, das ist dann okay, finde ich. Aber ja, will jetzt auch nicht zu sehr darauf, auf diesen Fakt eingehen. Insgesamt ist es halt so, dass die Helena, dass wir uns da, glaube ich, was anderes gewünscht hätten oder wen anderes und auch einen anderen Umgang damit und ein anderes Zusammenspiel obendrauf
auch noch. Lass die weg.
Es wird besser.
Ersetzt die durch Short Round, durch ein Shorty als älterer Mensch, der sagt, hier, wir müssen auf unser letztes Abenteuer gehen, du kannst die ganze Story, die ist ja aus meiner Sicht, wir kommen ja später noch zu, ist ja eh schon hanebüchend. Aber die hätte ich eher verkraftet, wenn das ein nettes Gespann gewesen wäre.
Und da packe ich noch einen drauf. Wir lassen Helena und Teddy weg und bringen Short Round dazu und bringen natürlich auch Sulla mit rein, ja. Weil der John Rhys Davies, der hat ja gesagt, ne, für so ein Cameo will er in dem Film eigentlich nicht mitmachen, was er ja letztendlich geworden ist, sondern da will er schon richtig mitspielen, was dann nicht geklappt hat. Aber jetzt stell dir vor,
zwei Szenen haben diese, von 3 Minuten, oder?
Ja, mehr ist es nicht. Und ich stelle mir jetzt so gerade vor, wie geil das wäre, Short Round trifft auf Indiana Jones in dem Film, ne, Helena und Co. gibt's gar nicht. Und dann sagt er so, Shorty und so, ey, und ich habe dir noch wen mitgebracht. Und dann kommt so der Sulla noch um die Ecke, wir müssen über was reden. Wir haben hier so eine Sache, der wir nachgehen müssen. Du hast ja noch diese alte Antiquitäre, boom.
Ja.
Und dann geht's los.
Das wäre zwar auch schon wieder in die Richtung jetzt wie der dritte Teil gegangen, mit Sean Connery, ne? Und ja, wie heißt der andere, den sie immer im Schlepptau dabei hatten, der sich immer verlaufen hat überall beim dritten
Teil? Ja. Ach komm, wie heißt der?
Der ist so auch cool. Super lustig, das wäre halt schon in die Richtung gegangen, ne?
Und super sympathisch, ne?
Ja, ja.
Ist das der Brody?
Ja, Brody, genau.
Das ist der Dr. Brody, ja.
Der dann, der hat sich das Ganze am eigenen Museum verlaufen. Und
der ist so super, ja.
Und auch da muss ich sagen, wir hatten einen Tag später, hat mir gerade den dritten Teil nochmal geguckt. Sean Connery ist zu der Zeit von dem dritten Teil genauso alt oder ich glaube sogar noch älter gewesen als Harrison Ford jetzt in dem neuen Teil. Der wird auch ein bisschen als trottelig dargestellt. Das ist halt so ein Professor,
aber, Typ halt, ne? Ja, aber würdevoll. Würdevoll und respektvoll.
Ja.
Und also sozusagen der du siehst dem Vater die ganze Zeit an, der weiß was, der kann was. Das ist ein gestandener Mann, der ein Wissen hat, also der ist nicht umsonst am Set, der ist nicht umsonst da. So, ja. Ne? Der ist hilfreich, der macht da die Dinge mit. Und klar gibt es viele ulkige, unvergesslich ulkige und geniale Momente mit ihm. Indy! Ja, werden wir alle nie vergessen. Und er hat es bombig gemacht. Gut, liegt sicherlich auch an dem Schauspieler, am Sean Connery, der ihn dargestellt hat, der ihm viel Würde verliehen hat. Das hätte mit einem anderen Schauspieler vielleicht nicht so geklappt. Also viel tue ich auf den Sean Connery da auch zurückführen.
Auf jeden Fall. Aber da jetzt, wenn du das siehst, das sind ja auch Schauspieler, die was vorzuweisen hatten, auch zu ihrer Zeit schon. Okay, die Valerie Bridge hat jetzt ja bei Fleabag mitgemacht, die ist ja auch gehypt worden, aber die passt halt einfach von ihrer Art und von dieser Verschmitztheit und diesem, ich nenne es mal, diesem Schalk im Nacken, den ja ein Harrison Ford hat, genauso wie ein Sean Connery. Guck den Sean Connery in all seinen Filmen, der hat immer so ein,
das ist auch so ein verschmitzter Typ. Genau. Die haben beide, der Harrison Ford und der Sean Connery, die haben so dieses Ding im Mundwinkel, weißt du, was ich meine? Dieses Grinsen, dieses spezielle Grinsen, oder diesen Gesichtsausdruck, den nur die können und der einen irgendwie immer wieder zum Schmunzeln, zum Lachen
halt mitreißt. Charismatische Kerle halt, ne?
Beide mega.
Wobei ich nicht sagen will, dass es auch charismatische Schauspielerinnen gibt, aber die Valerie Bridge gehört für mich da an der Stelle mit der Leistung auf jeden Fall nicht dazu.
Oder ich würde es vielleicht ein bisschen anders sagen an der Stelle, das ist vielleicht nicht ihr Genre.
Nein.
Daran liegt es vielleicht nicht so sehr an ihr, vielleicht einfach deplatziert an der. Okay, deplatziert ist auch ein hartes Wort. So schlimm will ich nicht sein, aber ein bisschen schon.
Ja. Dann auch der Sidekick, was dann da mit dem passiert, mit dem Teddy, muss ich auch sagen, da habe ich schon von Anfang an wieder Gänsehaut im Nacken bekommen, dieses Foreshadowing. Wenn der da in dieser Bar sitzt, wo eben dann die Antiquitäten-Auktion mit lauter Gangstern stattfindet. Ihr habt jetzt nicht gesehen, dass ich gerade die Finger hochgehalten habe und so Gänsefüßchen gemacht habe, also so Zeichen für, war das toll. Sitzt er nebendran und hat aus
irgendwie
Holz und Dosen und
Zeug sich da so ein Flugzeugcockpit gebaut. Und zufällig sitzt noch ein Pilot neben ihm, der da noch so den Spruch so fallen lässt, so, und wenn du dann in der Phase vom Schatten bist, dann gibst du 80% Schub und so. Und in dem Moment weißt du,
300 km/h musst du das mal, bla.
Genau, und dann fahr die Klappen ein und so. Und du weißt in dem Moment, dass 2 Stunden später eine Szene kommt, wo der fliegen muss und diesen Rat befolgt.
Wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen, Tobi, dass das passiert, oder? Vor allem sitzt er da mit selber gebastelten Dosen und einem Tacho und kann sich dann in ein Flugzeug setzen und das Flugzeug sofort fliegen.
Tim, wir sollten das auch mal probieren.
Ja.
Wenn der das kann, könne Matt das auch.
Ja gut, wenn man bei Counter-Strike sich zum Amokläufer ausbilden kann, kann man auch mit Dosen Flugzeug fliegen, ne?
So, also es war auf jeden Fall, ich meine, bei so Filmen ist sowas ja eine klassische Funktion, die kann ich jetzt so an sich nicht schlimm finden, dieses Foreshadowing. Für mich, für einen Indiana Jones erstmal auch okay. Aber es ist halt so ein bisschen blöd, weil es einem immer Überraschung wegnimmt. Ne?
Ja. Wenn du dann zum Beispiel einen Shorty siehst, der ja in dem dritten, im zweiten Teil auch Auto fährt und so, ne? Der hat irgendwie Klötze unten, aber wie halt, ne? Siehst du halt, okay, das ist ein Bub, der sich Klötze an die Füße gemacht hat und sich auf Kissen gesetzt hat und Auto fährt. Und genauso fährt er halt auch. Und das ist halt für mich das Autofahren halt auch nochmal eine andere Liga, wie ich fliege ein Flugzeug. Vor allem unter welchen Bedingungen das dann auch geflogen wird.
Ja. Oh, ja, ich meine, was sie da gemacht haben, ist ja, dass da noch aus Versehen der schlafende Pilot drin ist, der das dann richten kann, weil man das dann wirklich keinem Kind mehr zutrauen kann. Das machen sie ja deswegen, ne? So, ey, Junge, ich helfe jetzt mal oder assistiere hier mal ein bisschen, damit es halbwegs nicht so schlimm mehr unglaubwürdig ist. Also, weil von glaubwürdig kann man nicht reden.
Ich meine, wir reden ja von Indiana Jones, ne? Es ist ja, wir haben ja schon Sachen aus der Bundeslade kommen sehen und so, ne? Und Nazis schmelzen und
was aber für das Mysterium und so, finde ich okay.
Aber das sind halt natürliche Kräfte.
So Sachen, die sind halt idiotisch. Das muss ich gerade sagen. Moment, das mit der Bundeslade und so funktioniert ja für die Story, das ist okay, aber dann sowas wie mit dem Flugzeugfliegen durch
das meine ich.
Das ist Idiotische.
Ja. Das meine ich. Das andere ist ja genau das, was ich sehen will. Ja, und im Endeffekt, man kann ja diese Schnitzeljagd nach dem
Ding
jetzt mal in ein paar Sätzen abhandeln.
Also wir waren jetzt ja relativ lang am Anfang in New York, sind dann nach Marrakesch in Marokko rüber, Erdkunde und so weiter. Und dann bis dahin hat sich der Film dann nach dem geilen Anfang ein bisschen halt relativ lang gezogen über das Ganze, obwohl es natürlich auch Action-Momente und Verfolgungsjagd gab. Aber es zieht sich trotzdem irgendwie. Und was vermisst man die ganze Zeit? Wo ist denn jetzt das Rätselraten? Das fünfte Buch aus der dritten Reihe im Regal des uralten Bibliothek von Alexandria holen und so weiter und so weiter und so weiter. Das beginnt dann erst, das eigentliche Schnitzeljagd, ne? Also Tauchen, Schätze, Hinweise, Bergen und sowas, das geht dann erst los, ist für sich dann auch cool, ja, so wie sie.
Aber auch so, ich finde es zu Delight und für die Zeit, die sie dafür aufwenden, auch viel zu oberflächlich und zu. Es hat kein Mysterium. Wenn man überlegt, zum Beispiel die Bundeslade oder auch der Heilige Gral oder selbst im Tempel des Todes. Überleg mal am Tempel des Todes, diese Anfangsszene, nachdem die da abgestürzt sind, kommen die in dieses Dorf, wo die ganzen armen Leute da sind, in Indien halt, ne, und sagen, und die Leute erzählen da, der Tempel von Dingenskirchens ist wieder, die böse Macht ist wieder zurück. Und du siehst vorher diese Fledermäuse, die all dahin fliegen. Und es hat so eine Darkness. Und da kriegst du also als Kind, hat einen das gegruselt, ne? Nur einmal, die da erzählt haben, weil der alte Mann da gesessen hat und erzählt hat, der Tempel ist wieder zum Leben erwacht und das Böse ist wieder da. Und du siehst ja, Indy und Shortround und auch die ich weiß nicht, wie die Frau hieß, sitzen da und sind total geschockt von dem, was der da erzählt halt, ne? Und dann sagen die, wir helfen euch, wir gehen dahin. Und dieses Mysterium, was passiert, was ist der Gegenspieler, was haben die vor, ist ja das baut sich alles erst, ne? Du weißt nicht genau, was geht da vor sich, wie übernatürlich ist das oder keine Ahnung was. Und hier ist das so, das ist so plakativ
durchgezogen. Zu mechanisch. Ja, zu plakativ, zu stringent durchgezogen, also zu mechanisch auch das Ganze so. Das Ding ist, du kommst irgendwie in eine Höhle und da muss eine Überraschung passieren. Klar, da kommt mal Fledermaus oder irgendwelches Ungeziefer raus oder so, aber das kennt man schon alles, da kann man ein bisschen kreativer sein. Was wir hier hatten, ist dann so, wir stehen jetzt, hier geht's in der Höhle nicht weiter, ach, guck mal, da oben ist ein Loch, dann gehen wir da lang. Und das macht das Ganze so ein bisschen langweilig, weil da könnte dann ja an der Stelle auch vielleicht ein cooles Rätsel kommen oder er geht einen Schritt nach vorne und stürzt plötzlich ab. Also was du nicht sofort kommen siehst oder was ein bisschen dich mehr als Zuschauer mitreißt. Deswegen, es ist zwar gut, dass es die Schnitzeljagd gibt und die muss auch drin sein, aber sie verläuft sehr standardmäßig und hat keine richtigen Spitzen und Höhen. So.
Ja, überhaupt nicht, finde ich.
Ja,
es ist auch immer so, als würdest du so Punkte auf der Landkarte immer setzen, wo sie genau das finden. Es gibt eigentlich gar keine Suche wirklich, sondern wir müssen jetzt, da ist vor 2000 Jahren so eine Galeere gesunken, da ist es drauf. Dann fahren die mit dem Boot dahin, tauchen runter. Übrigens wird da auch mal 10 Minuten lang Antonio Banderas eingeführt.
Ja.
Was aus meiner Sicht komplette Geldverschwendung war.
Also das Geld hätte irgendwie cool. Also.
Die 200 Millionen oder 20 Millionen, die der kriegt, hätte man auch an irgendwelche Waisenhäuser spenden können. Ja, aber es hat doch
CGI stecken können.
Die Rolle gab es vorher nicht.
Ja, war halt so wieder, wir brauchen einen alten Buddy.
Ja, und ja, Antonio Banderas, warum der, also es hätte keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt Antonio Banderas oder jemand namenlos gewesen wäre.
Genau.
Der wäre 10 Minuten eingeführt und dann getötet.
Ja,
also man hat ja eh keine, wenn das jetzt der Salah gewesen wäre, der wäre mit dem Salah auf das Boot da rausgefahren. Und der Salah wäre halt eine Taurig gewesen, sondern der hätte nur diese Crew organisiert.
Ja, oder wenn der bedroht worden wäre, das hätte viel mehr
Impact gehabt. Genau, dann hätte es Impact gehabt. Wen interessiert denn der Rinaldo, also der Antonio Banderas? Das hat überhaupt keine.
Also er greift einen emotional einfach nicht. Das ist dann so, okay, das ist schade, das ist ein Freund vom Indie, der jetzt hier umgeht, aber okay.
Ja.
Das ist so, wenn Salah, ich meine, da hättest du die Hände an die Backen gehauen.
Man hätte ja irgendwelche Leute länger einführen können, von Anfang an mit einführen können, die dann da erschossen worden wären oder so.
Wobei das auch für eine Filmlänge schon schwierig wird, ne?
Aber, ja, genau. Aber auch da unnötig die ganze Nummer. Auch diese Aggression der Nazi-Schergen vom Jürgen Voller ist total antipolar. Also sie sind, einmal wird jeder erschossen, einmal wird jeder laufen gelassen. Ja, also es gibt keine knallharte Stringenz irgendwie. Übrigens 1 Euro in die Stringenzkasse. Mir wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, dass ich das wollte ich sage. Grüße an Andreas. Muss ich wieder 1 Euro in die Stringenzkasse tun, jetzt schon 2. Aber auch da, man hat da gesessen, es hat so ein bisschen schizophrenes Ding bei einem ausgelöst. Auf der einen Seite hat mir das immer so ein bisschen gefallen und auf der anderen Seite war immer so ein kleines Klopfen am Kopf, wo ich gesagt habe, was ein Blödsinn. Warum macht ihr das? Sondern ist dieses Tauchmanöver mit irgendwelchen 400 CGI-Zitteralen rum, dann kommen die hoch, fahren mit dem Boot weg, die bösen Nazi-Schergen müssen mit dem Schlauchboot hinterherfahren, über hunderte von Kilometern auf dem Meer. Und sie haben ihnen auch vorher gesagt, dass sie woanders hinfahren, ne? Oder dieses
Ja, sie haben ihn eigentlich nie auf die falsche Fährte geschickt.
Sie haben das, und dann versucht. Guckt Jürgen Voller, ist halt auch ein ausgepuffter Nazi-Schärger, guckt den näher blau. Und sagt, ach, die fahren ja nach Westen.
Die das kann verarscht. Ja gar nicht stimmen alles, wir fahren jetzt da lang.
Kommen die genau an demselben Hafen an, ja. 10 Minuten später wie die anderen, obwohl die anderen in einem normalen Boot weggefahren sind. Ja. Und die in einem Schlauchboot oder was. Also irgendwo.
Das ist das, schon unnötig einfach.
Ja. Die sind genau am selben Hafen, an exakt derselben Stelle.
Die tauchen halt einfach immer so blups, blups auf, als ob das noch irgendwie zur Nazizeit wäre und die unglaublich viele Ressourcen hätten, ne, und da einfach wen anrufen oder und so weiter und so fort. Und das passt da nicht so ganz, ist zu einfach gemacht. Da sparen sie in dem Film Zeit, wo es unnötig ist, ja. Und also, ja, macht wenig Sinn. Und ich meine, um dann nochmal so ein bisschen, die Schnitzeljagden finden dann entsprechend statt. Also es wird getaucht, gesucht und durch Höhlen gewandert. Aber letztendlich, um mal so Richtung Ende hinzukommen, wie das Ganze ausgeht, denn das ist ja auch nochmal ein größeres Thema für sich, läuft es ja dann darauf hinaus, dass die im Flugzeug steigen, Indy ist gefangen genommen und ja, die fliegen dann da los und dann packt der Voller halt seinen Plan aus. Ne?
Und ja, jetzt haben sie beide Teile des tollen Gerätes.
Das genau.
Man auch sagen muss,
also nutzen. Ja.
Ein hochmechanisches, aus Metall gebaute 2 Teile. Die der Archimedes ohne technische Hilfsmittel.
Ja, wer weiß, ja.
Nee, genau, ohne Drehmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine oder sonst irgendwas hat er dieses hochkomplexe technische Ding vor 3000 Jahren gebaut, wo so die größte technische Erneuerung eine Metallfeilspitze war.
Ja, und mit denen haben sie Stunden und Tage und Jahre lang gefeilt halt mit 20 Leuten, bis sie das fertig hatten.
Und dann hat der Archimedes das gebaut. Auch wie gesagt, mechanischer als jedes Schweizer Uhrwerk. Das haben sie dann da zusammengesetzt und jetzt kommt der Plan vom Jürgen Voller zu tragen, den ich hervorragend fand.
Muss
ich
sagen. Ja, das also super. Es ist einfach Geniestreich, ja. Also ne, ja. Der kann ja jetzt mit der Antikythera in der Zeit zurückreisen und will halt ins Jahr 39 gehen, um den, wie war es, der will den Hitler killen, um dann selber der Führer zu werden.
Genau.
So war es in etwa, ne?
Genau. Und deshalb haben sie ja auch einen alten deutschen Bomber organisiert, der noch tipptopp in Schuss war, weil sie wussten ja, sie sind ja gerade in Sizilien und was ja bei vielen Zeitreisefilmen immer verkehrt gemacht wird, einer der vielen Punkte, warum ich Zeitreisefilme hasse. Normal ist ja so, Zeitreise verändert ja in manchen Filmen auch oftmals die Örtlichkeit. Das heißt, mal ganz dumm gesagt, du machst jetzt eine Zeitreise hier in Geislitz, gehe ich in die Zeitmaschine rein und komme in New York 20 Jahre früher raus. Also ich habe nicht nur die Zeit, sondern auch den Ort geändert, was ja auch schon nicht so sinnvoll ist, ne? Ohne die Thematik Zeitreisen und so. Haben sie aber diesmal clever durchschaut, weil sie haben sich ja einen Bomber besorgt, der dann zufälligerweise in Sizilien war, wo sie ja am Anfang von, also vor einer Stunde noch gar nicht wussten, dass sie dahin mussten.
Ja.
Also vor einer Stunde hatten sie ja noch gesagt, die müssen nach Konstantinopel.
Genau, und dann sind sie so leicht umgebogen.
Das war, wo er gesagt hat, die fahren nach Westen. Und dann hat er schnell angerufen von seinem Nazi-Telefon aus auf dem Schlauchboot und hat ihm gesagt, schaff den Bomber schnell von Konstantinopel nach Sizilien.
Oder was? Ja, das war auch dann so ein Kunstgriff, der... ja.
Ich hasse mich selber, Tobi, das muss ich sagen. Ich werde auch so oft gescholten im Freundes- und Familienkreis, dass mir sowas überhaupt auffällt. Ich im Kino sitze und mir sowas auffällt. Es tut mir leid, auch für die Zuhörer immer wieder. Ich bin da halt auch ein Forelle-Vorbär bei sowas. Ne? Das muss man leider sagen, aber es regt mich auf. Also
schlimm ist es immer dann, wenn man weiß, dass es mit anderen Mitteln und Wegen besser gegangen wäre und fein gewesen wäre, aber man sich dann, obwohl man die Wahl hat, für sowas entscheidet. Das ist ja das Nervige daran. Ne? Man kann es ja durchaus anders machen, macht es dann aber nicht und man fragt sich immer, warum eigentlich nicht. Und das erklärt einem auch nie einer, deswegen muss man sich drüber aufregen.
Also jetzt haben sie, durch Zufall war dann der Bomber da auch vor Ort, den sie ja extra restaurieren haben lassen.
Ja.
Ja. Hat ja 15 Jahre, ist er durch mehrere Städte geschafft worden scheinbar, damit er am richtigen Ort ist. Und dann haben die gesagt, jetzt fliegen wir mit dem Bomber los, ziehen uns auch mal unsere alten SS-Uniform bitte an.
Genau, also machen uns nochmal schick sozusagen im Flugzeug, damit wir dann auch also ich meine, klar, wenn sie in der Zeit rauskommen, wollen sie natürlich gleich richtig erkannt werden. Und wollen
ich glaube aber, zur Machtergreifung Hitlers gab es noch keine Waffen-SS. Aber gut.
Da ist natürlich recht, ja. Der wollte ja nach 39 zurück und ja, zu dem Zeitpunkt.
36 sogar, glaube ich. Egal, gab es die noch nicht. Aber gut, wollen wir jetzt nicht auf solche Filmfehler eingehen.
In jedem Fall machen sie sich schick Und dann baut er halt, steckt der Nutzer das Gerät, was er zusammengesteckt hat. Und ja, dann gibt's ganz viele dunkle Wolken und in den ganzen dunklen Wolken so ein Lichtstrahl, so nach dem Motto, da musst du lang, da musst du lang.
Auch da nochmal dieses Phänomen, dass der Archimedes vor 2.500 Jahren schon beobachtet hat. Ihr seht, ihr springt auch eine Zahl, sind mal 3, sind mal 2, sind mal 2,5, also in dem Radius.
Egal.
Zusammengebaut hat. Sein Plan war ja, dass es diese Anomalie über Sizilien stattfindet. Was jetzt ja Jürgen Voller seinen Plan komplett gefickt hätte, wenn sie nach Konstantinopel gefahren wären, ne? Oder nach Marrakesch oder sonst irgendwo. Also auch da dieses Konstrukt geht mir nicht mehr so ganz auf, wie sie dann da aus Glück doch am richtigen Ort waren. Man muss auch mal Glück haben, ne? Hat der Doktor damals schon gesagt, Bestolt, wenn wir Glück haben, haben wir Glück.
Nicht so ganz richtig, wie sich ja dann herausstellt, ne? Dann, weil der Indie überlegt ja ganz fleißig und sagt dann irgendwie noch so, oh shit, hier wurde der Kontinentaldrift nicht mit einbezogen, konnte der damals ja nicht wissen, nicht berechnen, ne? Und deswegen sind sie ja dann eigentlich doch nicht ganz so am richtigen Ort. Und das führt dann dazu, als sie durch diesen Zeitriss, will ich es mal nennen, durchfliegen, dass sie
anklinken. Es gibt, glaube ich, eine Metaebene bei der ganzen Sache. Man glaubt es nicht. Es wird mal zwischendrin gesagt, dass die Helena zeigt ja mal so Kartentricks, ne? Und dabei sagt sie, sie zeigt immer genau das, es passiert immer genau das, was erwartet wird, so ungefähr. Und das war, glaube ich, darauf abgespielt, dass der Archimedes das auch so gebaut hat, dass genau das passiert, was da passiert. Also es sieht zwar als zufällig aus, auch wegen der Kontinentalverschiebung oder so, aber es sollte genau das passieren.
Ja. Na gut.
So war klar diese Metaebene darüber.
Okay. Verstehe. Ne?
Die ist mir man muss auch dazu sagen, man hat auf dem, wo sie den zweiten Teil der tollen Gerätschaft gefunden haben, in so einer Höhle irgendwo in Sizilien, die auch mit lauter Fallen versehen war, wo ich auch noch nicht verstanden habe, warum.
Ja.
Es sind auch schon Rotorblätter auf dem Sarg vom Archimedes zu sehen.
Ja.
Wo ich mich dann gefragt habe, gerade nach dem, was mir jetzt erzählt, was jetzt gleich kommt, behalte es kurz in Erinnerung, warum sind da Fallen rundherum gebaut worden? Wen wollte er aufhalten?
Erzähl mal. Der war halt vorsichtig. So lass ich es jetzt mal stehen. Der war halt so vorsichtig.
Aber der wusste doch, was passiert.
Der hat da 30 Jahre mit 20 Leuten dran gefeilt und dann hat er das Ding irgendwo hingelegt. Er wollte halt sicher gehen, dass die Arbeit nicht gleich fortkommt.
Er hat schon mal 30 Jahre Fallen in Höhlen von sich
gebaut. So ungefähr. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch was Spannendes. Eigentlich, ihr seht auch meine Anführungszeichen nicht, Spannendes, sie fliegen durch diesen Zeitriss und anstatt 1939 kommen sie dann halt 200 Jahre vor 2000. Christi.
Nee.
Achso, ja, 2000 Jahre zurück. Genau, also 200 Jahre vor, also aus heutiger Sicht gesehen ist ungefähr 2000 Jahre zurück, ne, ein bisschen mehr. Und 200 Jahre vor Christi Geburt raus und finden sich dann, in der Antike sozusagen wieder, mitten in einem Kampf, der gerade unter ihnen tobt. Und als sie da dann so rumfliegen mit ihren Flugzeugen, Teddy natürlich im Flugzeug hinterher, der macht da auch noch mit denen rum. Ja,
der fliegt nämlich hinterher mit dem Flugzeug.
Genau, und dann gucken sie so runter und denken sich so, uch, das sieht ja irgendwie alles gar nicht so nach 1930 oder nach 1940er Jahren aus. Das sind ja voll die alten Schiffe, die da unten rumhampeln. Was ist denn das? Ist das hier irgendwie ein großes Schauspiel oder eine Aufführung? Nee, das ist real. Irgendwie haben wir uns vertan.
Ja,
und,
ich hab mich
schon ein bisschen verrechnet und dann kommen halt so ein paar Sachen, die einfach nur cringe sind und zwar todescringe. So wenn dann halt die Nazis irgendwie da auf die Römer und so ballern, also, so stirb du fieser Römer mit so einer automatischen Gun und so.
Die fliegen halt, dann quasi mit dem Bombe über Sizilien, über die Stadt, ich weiß nicht mehr, wie sie
Schlacht.
Hieß. Die gerade versucht wird, von den Römern einzunehmen. Also unten sind ganz viele Galeeren, die auf diese Stadt schießen und die Stadt schießt mit großen Pfeilen auf die Schiffe. Und dann fliegen die mit ihrem Bomber da drüber und sagen, scheiße, wie Tobi eben schon gesagt hat, wir sind 2000 Jahre zu früh.
Und
was macht man dann? Dann sagt man nicht, oh Mist, das ist aber dumm gelaufen. Dann schlage ich die Scheibe vom Cockpit ein.
Genau,
und schieße alle Nazi-Schärke.
Das war so schlimm.
Mit meinem MG unten auf die Römer.
Aber warum auch immer? Das ist so Banane, die Nummer. Ja,
stirb du Römer-Schwein oder was? Dann habe ich gedacht, wen wollt ihr hier verarschen? Der Plan war ja, dass sie nach Deutschland fliegen dann, wie sie das von da aus gepackt hätten, in Sizilien, dann nach München, egal.
Was für ein Nonsens, ja.
Ja, aber das war ja der Plan. Und dann sagen sie, oh scheiße, jetzt sind wir 2000 Jahre zu früh. Was machen wir jetzt? Tötet die ganzen Römerschweine.
Also, genau, und dann kommen sie ja da, landen sie da ja, naja, mehr oder weniger.
Also Fallschirm.
Crash, Fallschirm darunter, ne? Crash darunter. Und ja.
Archimedes ist ja übrigens auch da, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der, genau, dann, der ist ja gerade, der steht ja gerade an der selbstgebauten Fräsmaschine und fräst
da. Guckt so mit einem Auge uninteressiert rum, was ist denn da los? Mal schauen.
Und er macht gerade so ein Bomber oben drüber, so ein B-42-Bomber.
Genau, und alle sagen wie so, oh, sie haben Drachen, wir müssen was gegen die Drachen unternehmen.
Ja, sie haben Drachen, die mit Maschinengewehr auf uns schießen. Und dann geht Archimedes raus.
Genau, geht erstmal, ach, da sind Drachen draußen, ich muss mal gucken, ich bin ja interessiert.
Geht auch vor die Stadtmauer, obwohl
ist da neugierige
die Römer Tipp, ne? angreifen halt, ne?
Genau, gut,
ist ein neugierige
Tipp, ja. Und auf jeden Fall muss man sagen, also ich glaube, wir können es da ein bisschen was sparen, da gibt es dann halt unter ein bisschen Rumgeballer und so und aua, aua und sowieso. Und letztendlich, was bedeutet das für den Indiana Jones? Ich meine, der sein Leben lang der Forschung und der Archäologie verschrieben hat, ist wirklich selbst mit seinem Körper und Geist in der Vergangenheit und kann es erstmal gar nicht glauben. Für den natürlich auch ein ganz tolles Glücksgefühl. Er ist verletzt und sitzt da und kann irgendwie einerseits sein Glück gar nicht
glauben.
Angeschossen worden, genau. Also er ist eigentlich dabei, zu sterben, wenn keiner was macht. Und gleichzeitig fühlt er dieses unglaubliche Glück. Das war für mich so ein gespaltener Moment. Auf der einen Seite freue ich mich total für Indy, dass er es erleben darf. Mal jetzt so ganz unabhängig von Realismus und allem drum und dran. Ich freue mich einfach, dass der Charakter Indy das erleben darf. Nach dem ganzen Leben, wo er nach der Vergangenheit geforscht hat, einfach mal da zu sein, ist toll für ihn als Charakter. So, tolles Erlebnis. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesending, so eine Zeitreise aufzumachen. Und das Ding ist ja auch, man kann natürlich einen Großteil des Films mit so einer Zeitreise anreichern und den da durchlaufen lassen. Nee, man verkürzt das Ganze auf, ich sag jetzt mal 10 Minuten, ne, mit einer großen Action-Szene, in der natürlich viel Action passiert, die allerdings natürlich nicht überwiegend spannend ist. Du hast nicht andauernd das Gefühl, der eine oder andere hängt da am seidenen Faden. Also ich fand es zwar nett anzugucken, aber es hat mich nicht vom Hocker gerissen, ja. Und so, und dann sitzt er letztendlich da unten da und sagt, Leute, ich bleib hier. Das ist geil, ich bleib hier. Und nee, also so sagt das natürlich nicht. Er sagt so, hey, ich werde ja eh sterben. Lasst mich hier in der Vergangenheit mein Ende erleben. Das ist ein schöner Abschluss für mich. Ich bin damit fein. Und die Helländer sagt, nö, haut ihm aufs Maul. Er wird ohnmächtig und sie transportieren ihn wieder zurück nach 1969.
Der Bomberpilot Teddy, der ja zum Glück hinterher geflogen ist, landet dann auch kurz da an dem Schlachtfeld, wo die Römer ja gerade ankamen, gab auch noch den einen oder anderen Römer, die da hinkommen sind. Archimedes war ja dann auch da. Genau. Die haben kurz auch da Sprachbarriere und so gab es nicht. Und dann fliegen sie halt einfach mit dem Teddy wieder zurück.
Ja. Und that's it. Und dann gibt's noch so ein bisschen die Familienbefriedungsszene. Also er wacht da auf, also ist zu Hause und so weiter und so fort. Helena, Teddy, Salada, der bringt noch irgendwie Kinder mit. Und dann kommt die Marion da noch vorbei. Und es gibt eine, ich mach's jetzt wirklich kurz, ja. Wir haben eine Versöhnungsszene sozusagen, so hey, vielleicht haben sie ihr erzählt, oh, der wäre fast gestorben. Und dann hat sie gesagt, okay, nee, dann will ich ihn noch mal wiedersehen.
Sie haben mir erzählt, wie wir über Sizilien geflogen sind, haben die Römer unten gerade versucht, Sizilien einzunehmen. Und dabei wurde er angeschossen. Hat sie gesagt, alles klar, was habt ihr noch so getrunken heute?
So ungefähr. Und, also ich meine, was sie halt macht, er fast gestorben. Und das haben sie dann ihr, sieht man nicht, aber nehme ich mal an, erzählt. Und daraufhin sagt sie, oh je, ich habe natürlich doch noch irgendwo ein Herz für den, egal was passiert ist. Und dann sehen sie sich halt wieder nach dieser Trennungszeit, versöhnen sich wieder, erinnern sich an gemeinsame tolle Sachen miteinander. Ja, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann passiert da noch was. Man sieht ja so die
Kamera. Ich muss noch kurz eingrätschen, noch diese Reunion mit ihr.
Ja.
Und das hier tut's weh. Das war der einzige Moment in den ganzen fast 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden, wo ich mal ein gutes Gefühl bei dem Film hatte. Wo man ein bisschen traurig auch war, wo man so Nostalgie hatte. Das war das einzige Mal in dem ganzen Film.
Also wo es einen dann emotional so ein bisschen auch ergriffen hat, ne? Ja. Und danach, nach dieser Versöhnungsszene, fährt die Kamera da so ein bisschen raus und der Hut hängt irgendwie noch da draußen vorm Fenster. Und bevor dann das Bild schwarz wird, sieht man noch mal eine Hand rausgreifen, die schnell den Hut schnappt und in die Wohnung reinzieht, wo dann halt schon angedeutet wird, ne, seine Abenteuerzeit hat er aber doch noch nicht ganz aufgegeben.
Ja, oder Auch da habe ich mich gefragt, oder war es die Helena, die den Hut reingezogen hat?
Oder war es sie?
Oder der Teddy?
Ich weiß nicht, ob das so eine Kinderhand war. Ja,
Kinderhand war es nicht, aber es hätte auch die Helena sein können.
Es hätte auch die Helena sein können, die ihm den Hut dann vielleicht noch einfach wieder aufsetzt und sagt, mein Indy oder so. Aber im Prinzip hatte der Film da für mich, fand ich schwierig. Also ich fand es ja schön, erstmal das zu sehen. Ich fand es erstmal einfach schön, weil es mir natürlich signalisiert, es ist noch nicht vorbei, ich bin noch nicht so alt geworden, dass es gar keinen Indiana Jones mit Harrison Ford mehr geben kann, Gott sei Dank. Aber auf der einen Seite haben wir eine Helena mit einem eigenen Sidekick, wo man irgendwie sagen kann, ja gut, beim Shia damals die Übergabe, dass er die Fackel übernimmt, das hat nicht geklappt. Auch durch den verhunzten Film, durch den vierten Teil nicht funktioniert. Jetzt hat man hier die Helena mit ihrem Sidekick, die könnte das ja machen, aber am Ende wird dann doch wieder der Hut gegrabt. Und das sind zwei Signale, er macht weiter oder sie macht weiter, lasst euch mal überraschen, was kommt. Und das also fand ich nicht so geil.
Nee, ich denke auch mal, dass sie das nicht weitermachen kann, weil auch hier muss man sagen, jetzt nach... Der Film ist vor 6 Wochen, 7 Wochen gestartet. Er ist ja schon auch als Flop bezeichnet worden. Ne? Also er wird bei weitem nicht das einspielen, was er gekostet hat. Geschweige denn, man hat ja immer das Doppelte, mehr oder weniger, durch das Marketing und so, das er einspielen muss. Und da wird er bei großen, bei weitem nicht hinkommen. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen mehr hier vor Augen, nur er ist halt überall als...
Also er ist nicht erfolgreich, so dass man sagt, aufgrund der Einnahmen muss man auf jeden Fall Nachfolger machen. Die Leute wollen das sehen, ne? Das ist nicht da. Und er hat es auch nicht geschafft, so diese Lust bei den ganzen Zuschauern zu erwecken. So, boah, der war geil, jetzt muss aber sofort der nächste Indie her. So wie das nach 1, 2 oder 3 der Fall war. Nur nach 3 mussten wir halt wie lange warten? 2010 Jahre, ach Gott, wie lange hat es gedauert? Bin ich jetzt mal so,
grob.
Ich bin so frech und gucke jetzt einfach mal bei Wikipedia nach. Also der dritte war 89 und dann kam der nächste 2008. Also wir haben ewig und 3 Tage haben wir da drauf gewartet, dass es weitergeht. Und dann haben wir alle gekotzt.
Ja, also er ist auf alle Fälle, wie ich eben schon gesagt habe, der ist als Flop betitelt worden, der größte Flop von Disney seit 2012. Weil er halt, ich glaube, gestern habe ich irgendwo gelesen, dass Barbie am ersten Wochenende mehr eingespielt hat, als er, seit er läuft.
Ups. Barbenheimer, ja.
Barbenheimer, ja. Also nochmal so viel dazu. Also auch da wird dieses Thema mit Nachfolgerin und so nicht funktionieren können, weil auch da gibt es einfach ja keinen Markt dafür halt. Ne? Das will keiner sehen, auf gut Deutsch.
Die hat nicht genug gezogen. Also es kann ja so sein. Es kann ja auch mal, nehmen wir mal das ganz optimistisch Positive an. Nehmen wir mal an, da wäre ein Schauspieler oder eine Schauspielerin um die Ecke gekommen, wo die Leute schon direkt, wo die aufgetaucht ist im Film, gesagt hat, oh, irgendwie macht der die was her, ja. Ich meine jetzt nicht optisch, sondern von dem ganzen Auftreten im Film, wo man dann gesagt hätte, so, oh, da will ich aber mehr von sehen. Über den Film entwickelt sich das dann, die harmonieren sehr gut zusammen, so wie Sean Connery und Harrison Ford, und man merkt, oh, da wächst gerade ein Gespann heran, was ich toll finde. Und dann geht man aus dem Film raus und sagt, so, ich muss das nächste Abenteuer von den beiden sehen, jetzt unbedingt. Und das haben sie halt nicht hingekriegt. Also auch bei mir nicht.
Bei beiden nicht. Und man muss halt auch sagen, das ist nicht sexistisch gemeint oder so. Diese Indiana Jones Rolle lebt halt von dieser Art Humor, von dieser körperlichen Präsenz, die der hat. Diesen Weiberhelden-Ding hat er ja auch, ne? Ist ja in jeder Episode, also gerade in den ersten 3 Filmen immer andere Frauen auch mit dabei. Und diesem verschmitzten, eigentlich genau demselben, was er ja auch als Han Solo irgendwo abbildet, ne?
Ja.
Und er ist ja nicht umsonst bei beiden Franchises vergöttert. Es gibt einen riesen Han Solo-Fan-Crowd, genauso wie eine riesengroße Indie-Fan-Crowd. Absolut, und das liegt nicht an der Rolle, also an Indiana Jones, der Filmfigur, das liegt halt auch viel an Harrison Ford.
Total.
Das kannst du aus meiner Warte, kannst du da nicht einfach x-beliebig das austauschen.
Nein.
Und man hat es ja auch gesehen bei einem unserer größten Hassfilme, meiner größten Hassfilme, bei auch ein Abenteuerfilm, wo sie es ja versucht haben, bei der Uncharted-Verfilmung, wo ja ganz andere Schauspieler dabei waren, jüngere Schauspieler, Tom Holland, die dann versucht haben, auch so Abenteuer rüberzubringen, was null funktioniert hat.
Null funktioniert hat, ja.
Tom Holland ist ein guter Schauspieler, Mark Wahlberg ist ein guter
Schauspieler.
Aber sie sind halt in diesen Rollen nicht besetzbar.
Nee.
Finde ich. Weil da dieser Schalk im Nacken fehlt, dieses Augenzwinkern, dieses Verschmitzte.
Diese Mundwinkel, genau, dieses Verschmitzte. Ja,
Harrison Ford war halt auch zu seinen besten Zeiten, war das ein gut aussehender Mann, der fit war.
Na klar.
Aber der war ja kein Bodybuilder oder sowas.
Nee, also der hat einfach ja
kein
Charisma.
Kein Tom Holland, wo du siehst, der war die letzten 2 Jahre jeden Tag im Fitnessstudio, um für diese Rolle auszusehen, wie Adonis.
Der hat einfach das gewisse Etwas schon von Anfang an in all seinen Rollen gehabt. Das ist halt einfach der Harrison Ford, genauso wie Sean Connery das ja auch gehabt hat. Und es ist so, vielleicht können wir es damit auch schließen für heute. Du hast was in den 80er Jahren angefangen hat, was so viele Jahrzehnte zurückreicht. Das hat einen Nerv getroffen, das hat die Leute begeistert. Dann gab es Fortsetzungen davon, die gut funktioniert haben, 2-mal. Und dann gab es lange nichts, weil man ja auch irgendwie vielleicht nicht wusste, wie soll man weitermachen. Da gibt es ja auch ewige Seiten, die du lesen kannst, warum das alles so lange gedauert hat. Mit dem Skript da gibt es ja...
Da schreiben ja 25 Leute an diesem Skript rum.
Ja, und vor allem, weißt du was ja... Ich sag es. Und zwar... Den Indiana Jones, den wir nach dem dritten Indiana Jones hätten haben wollen, ist Fate of Atlantis. Ja. Der hat, für alle, die jetzt sich denken, Fate of what? Es ist einfach so, es gab damals ein Point-and-Click-Adventure schon zu Indiana Jones und da gab es dann ein zweites Point-and-Click-Adventure und das hieß Fate of Atlantis. Und das hat alles gehabt, also dieses Spiel hatte alles an Story und Abenteuer, was ein Indiana Jones-Film haben muss. Und deswegen haben die Leute, die das gespielt haben, so wie ich, ewig sich gefragt und ewig auch darauf gehofft und angenommen, dass man irgendwann aus dieser wahnsinnig guten Vorlage mal einen Film macht. Und das war ja auch Lucasfilm Games. Also, da ist die eine gewisse Nähe. Also, ich will damit nur sagen, es ist ja interessant, dass daraus irgendwas geworden ist. Es gab einen Zusammenhang auch von Lucasfilm Games. Das ist ja nicht irgendein Hannebumble, der das irgendwo gemacht hat und so weiter. Und das ist aber nie was geworden. Ich glaube, wenn du den jetzt nach langer Zeit, also mit demselben Abstand wie damals, jetzt schon wieder das Datum vergessen, du vielleicht auch von 89 bis 2008, wenn man 2008 nicht mit dem Kristallschädel, sondern du hättest den Titel enthüllt, and the Fate of Atlantis, da hättest du schon mal so viel Interesse bei vielen Leuten für gehabt.
Fan-Crowd hättest du schon gehabt.
Die hättest du schon gehabt und dann hättest du das so umgesetzt und hättest vielleicht wirklich einfach das Spiel mit ein paar Abwandlungen verfilmt, was ja alles hergegeben hatte. Da war ja alles drin, was so ein Indiana Jones braucht. Das wäre vielleicht der richtige Weg gewesen, um weiterzugehen. Und vielleicht hätte man im Rahmen davon dann noch einen Schauspieler einbauen können, der wirklich auch so sympathisch rüberkommt, vielleicht mit einem kleinen Generationswechsel drin, der aber funktioniert und hätte es ab da dann weitergehen lassen. Also das hätte gelingen müssen, glaube ich.
Ja, definitiv. Was man halt auch sagen muss, als Resümee jetzt, wir sind ja auch schon der Zeit etwas vorangeschritten.
Stimmt.
Der Film hat wieder mal sehr, sehr viel Potenzial liegen lassen. Er hat am Anfang gezeigt, dass es geht, dass man diesen Charme versucht wieder rüber zu bringen, hat super viele Fehlentscheidungen in dem Film. Das Ende, eine Katastrophe, für mich auch eine der besseren Szenen war noch im Mitte vom Film diese Verfolgungsjagden mit dem Tuk-Tuk.
Ja.
Obwohl auch da der Schnitt viel zu rabiat war, viel zu schnell, viel zu übertrieben, also ganz weit weg von dem, wie Steven Spielberg solche Sachen in Szene setzt, es war viel zu übertrieben, schnell hin, her, rüber, man verliert schnell den Überblick, was los ist. Gerade wenn man jetzt auch mal den neuen Mission Impossible geguckt hat, auf den wir demnächst mal eingehen wollen, gibt es auch eine sehr interessante Verfolgungsjagd, auch mit so einem kleinen Auto, die viel, viel besser gemacht ist. Und
übersichtlicher. Bisschen Humor hat auch gefehlt da drin, oder?
Der Humor hat auch sogar bei Mission Impossible besser ist. Und was ich halt wieder sagen muss, was sie nicht gepackt haben, und das ist halt schwer, weil man halt natürlich zu den alten drei Filmen halt auch eine romantische Beziehung irgendwo hat, weil man die halt als Kind geguckt hat und weil man da abends auf der Couch gesessen hat und mitgefiebert hat. Das war ja auch eine neue Welt für einen und dieses ganze Indiana Jones Ding hat ja auch meine Jugend so ein bisschen mitgeprägt, mit anderen Filmen wie Jurassic Park etc., wo du so dieses... Du warst dann halt fixiert auf Indiana Jones und da gab's Merchandise und gab's dies und gab's das und alles Indiana Jones hier, Indiana Jones da. Und das hat irgendwo so einen Jugendhype auch mitgemacht. Und das war halt auch so, man hat ja als Kind ja dann auch irgendwo Indiana Jones gespielt und dann ist es nicht alles, dass man sich drum gehauen hat, wer die Indiana Jones spielen darf. Genau.
Wer kriegt die Hut, wer kriegt die Peitsche?
Ja, genau. Die Peitsche haben dann viele gekriegt.
Ich meine, wie ikonisch auch, du kannst heute nach 30 Jahren einfach irgendwo in die Pampa einen Hut mit einer Peitsche daneben legen und jeder, der das sieht, hat sofort Ding!
Indiana Jones. Aber die neuen zwei Filme würden das nie erzeugen. Wenn du die alleinstehend machen würdest, wir lassen mal die alten drei weg, sie hätten nicht transportiert. Die werden in untergegangen wie in Uncharted und ganz, ganz viele anderen von diesen Möchtegern-Abenteuerfilmen.
Es ist, vielleicht ist so der Weg nicht da raus, sondern der Weg zum Ziel, dass man halt nicht ewig Fortsetzungen machen kann. Man muss halt was Neues im Abenteuerbereich schaffen, was mit neuen Leuten und einer neuen Prämisse einfach beginnt. Genau, Prämissekasse, machen wir auch einen Euro rein, das neu beginnt. Ich meine, wir haben ja eh so eine Meinung zu den ewigen Fortsetzungen, ob das jetzt Prequels sind oder Sequels sind, wobei die Prequels irgendwie dazu neigen, besonders schlimm oft zu sein. Aber ja, vielleicht...
Das habe ich schon noch nicht gesagt, dass wir die Kassenthematik mal abschließen. Es ist halt über große Stellen wieder sehr, sehr seelenlos, was da gemacht wird.
Aber darin stringent, ne?
Ja, aber das hätte man ja, wie gesagt, mit so einfachen Anführungszeichen, Kniffen wie wir bauen einen Shorty mit ein, wir bauen noch zwei, drei andere Weggefährten aus den anderen Filmen mit ein und wir geben dem Ganzen vielleicht kein so actionreiches, aber dafür ein investigatives Schatzsuchenende, ein versöhnliches Ende. Und wenn die zwei einfach irgendwo auf einer Parkbank von der Universität sitzen und er dem Shorty den Hut aufsetzt oder sonst irgendwas, wortlos, wäre es besser als alles, was da passiert.
Und Scheiß, da haben wir schon wieder so eine geile Kombi wie im Vorgespräch heute. Die sitzen beide so auf dieser Parkbank, du hast auch gerade das Bild im Kopf. Er hat da irgendwie noch eine Zeitung, der andere setzt sich dazu, sie reden kurz miteinander, es gibt so einen schönen Dialog. Beide stehen auf, aber die Peitsche bleibt noch liegen und dann kommt er nochmal zurück und nimmt die Peitsche, weißt du so, und klemmt sich die Zeitung unter den Arm und die laufen weg. Also so Dinge, wo du dann schmunzelnd im Kino sitzt, das Licht geht an, sagst Danke.
Weil man auch, bin ich 100% bei denen, weil man auch immer drauf rumreiten, von wegen Schauspieler, charismatische Schauspieler. Ich musste gerade noch dran denken, dann müssen wir das Thema mal abschließen. Im dritten Teil ist ja der junge Indiana Jones zu sehen. River Phoenix. Der, ein Schauspieler seiner Generation, der leider viel, viel zu früh gestorben ist. Und dieser Junge hat mit, wie alt war der da, 18, 20 vielleicht, schon mehr Charisma ausgesprüht in den 20 Minuten Storyplot als alle zusammen, die hier zu sehen waren. Muss man leider mal sagen.
Da gehe ich mit und möchte an der Stelle noch, würde jetzt alles flammern, aber noch ganz kurz erwähnen, dass es ja auch eine Serie gab, ne, mit einem jungen Indiana Jones, die ja auch nochmal erklärt, wie er eigentlich dazu geworden ist, unter anderem auch, woher sein Name herkommt, ne? Warum er eigentlich, genau, vom Hund, auf den Hund gekommen. Und ich hatte tatsächlich ganz vergessen, dass es diese Serie gegeben hatte und hat mich dann nochmal wieder ein bisschen reingelesen. War ja eigentlich auch gar keine allzu schlimme Idee, auch mal da so ein bisschen rumzuprequellen. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, aber du hast recht, es ist schwer, einen Schauspieler zu finden, der dann so mitreißt, der überhaupt das Potenzial entfalten könnte, als Fackelübernehmer, als Staffelstabnehmer weiterzulaufen und wo die Leute mitlaufen. Und das ist halt einfach, das kannst du nicht. Ich weiß nicht, inwiefern, vielleicht muss einfach einer kommen, wo das Casting-Team da sitzt und sich alle gegenseitig angucken, bevor der überhaupt geredet hat und sagen, jo, das ist er. Weil es einfach funkt. Ne? Vielleicht brauchst du das. Vielleicht kann man das nicht so konstruieren.
Wir haben ja hier auch viel über den Film diskutiert, was wir machen können und jetzt auch im Vorfeld diskutiert. Gebt mir das Geld, ich mache auf alle Fälle was, wo Leute da sind und sagen, ja, das war jetzt halt vielleicht nicht das Action-Spektakel, aber es ist einmal ans Herz gegangen halt. Ne? Ja. Es hat so ein bisschen Nostalgie mitgebracht und das fehlt mir hier leider wieder komplett. Deshalb als Resümee für mich auf einer 5-Sterne-Skala 2. Also er ist quasi der viertschlechteste oder der viertbeste. Ja. Viertbeste Indiana Jones Film.
Der viertbeste ist auch bei mir.
Einen bekommen. Der vierte.
Ja, nee, also es ist definitiv auch so bei mir. Er ist der viertbeste. Ein Sterne- oder Punkte-Rating habe ich noch nicht für mich fertig. Das gärt noch gerade so ein bisschen vor sich hin.
Mehr wie 2 wird es nicht. Eigentlich ist er der zweitbeste, weil die anderen drei würde ich alle auf Platz 1 setzen, dann ist er automatisch schon der zweitbeste. Aber gut.
Das ist auch, vielleicht behalten wir es einfach so bei, weil das ist schöner so.
Ja, genau. Gut. Also die anderen sind auf Platz 1. Auf Platz 2 kommt nichts und er kommt auf Platz 3. Damit kann ich mich doch einigen. Nee, also.
Können wir machen.
Als Resümee, wer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Einfach nur, dass man mal sagen kann, ich habe die 5 Teile alle gesehen. Ich hoffe, dass wir keinem den Film jetzt schlechter gesprochen haben, als er vielleicht ist. Das ist halt unsere Meinung dazu. Ne? Wir waren überraschenderweise sogar mal viel einer Meinung, was ich nicht so vorhergesehen hatte.
Wir waren ganz schön nah beieinander hier.
Ja. Aber es ist halt, es ist, wie es ist, ne? Muss man leider immer wieder
Es
sagen.
ist, es ist auf jeden Fall, möchte ich noch hinzufügen, dass wenn ihr jetzt ins Kino geht und den Film schaut, weil ihr ihn nicht gesehen habt und jetzt ihn unbedingt, nachdem wir euch des Todes gespoilert haben, unbedingt gucken wollt, dann seht ihr einen guten Film, der Spaß macht. So ist es nicht, dass da irgendwie wir jetzt sagen, geht nicht ins Kino, guckt den nicht an. Ganz im Gegenteil, guckt euch den natürlich super gern an, auch gern ein zweites Mal, wenn ihr Lust drauf habt. Wir hätten halt natürlich was anderes uns davon erhofft, als das, was es geworden ist. Die Hoffnung, dass er aber besser ist als das Königreich des Kristallschädels, die wurde erfüllt. Das
Ja.
hat er auf jeden Fall geschafft.
Die
Gut, es war nicht schwer.
Mindesthürde hat er gepackt. Ja.
Die Mindesthürde hat er gepackt. Ich denke auch sogar ein bisschen mehr. Und ja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ob der Hut, der am Ende noch reingeholt hat, uns noch einen nächsten Teil bringt.
Ich hoffe es, ehrlich
Oder
gesagt.
Aber ich, ein Teil von mir will es, und aber nur, wenn es gut wird.
Ja, das haben wir ja. Die zwei Versuche hatten sie jetzt, reicht jetzt.
Gut,
alle guten
dann würde ich
Dinge sind
sagen. Drei, oder in dem Fall sechs, aber so ist es.
Dann sind wir durch für heute.
Ja, wir nehmen Hut und Peitsche und verabscheuen uns.
Ja.
Macht's gut.
Bleibt gesund und wir hören uns demnächst. Ciao.
Bis denn.